Dirk Muschelkalk, zweiter Teil. Bist du bereit?
Bin bereit, Marc.
Super, dann lass uns anfangen.
Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugelb.
Ein neuer Tag, eine neue Podcast-Folge aus der Reihe des Sekret Profi-Talks. Und die letzte Folge, die wir gedreht haben zum Thema Muschelkalk mit dem Dirk Rüll, die ist so gut angekommen und man hat es ja in der Folge gehört, wir hätten eigentlich noch stundenlang weitersprechen können, sodass wir uns entschieden haben, direkt einen zweiten Teil aufzulegen. Und das ist genau diese Folge, wo wir auch weiter mit dem Produktprogramm wobei wir weiter über das Produktprogramm sprechen werden. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass der Dirk Rüll nochmal Zeit hatte und Zeit gefunden hat, um hier an einer zweiten Folge teilzunehmen. Hallo Dirk.
Hallo Marc, das mache ich sehr gerne.
Also für mich war es auch der einfachste Podcast-Job, den ich bisher hatte, weil ich musste fast keine Fragen stellen, weil wenn du einmal losgelassen, ne, du erzählst mit so einer Euphorie und auch so plastisch, es ist wirklich toll, dir zuzuhören. Und das heißt, ich würde jetzt auch noch mal kurz dich vorstellen, dergestalt Dirk Rüll, Mitarbeiter von Marbos. Marbos eben halt auch eine Marke hier in unserem Universum, neben der Sekret-Marke. Und alles Weitere, Dirk, zu dir kann man erfahren, wenn man sich die erste Folge anhört. So würden wir uns jetzt das erstmal ganz einfach machen. Und ich lehne mich jetzt wieder eine halbe Stunde zurück und lass dich einfach erzählen. Also ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und das war die Vorstellung des Produktprogramms. Also wir haben gesprochen über den Boden, wir haben gesprochen über Vormauermörtel und wir haben gesprochen über die Fugenmörtel. Wir haben alle gelernt, da gibt es verschiedene, welche für die manuelle Verarbeitung, aber auch ein Produkt, und auch da habe ich wieder viel Euphorie gemerkt, ein Produkt, das maschinell zu verarbeiten ist. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen abgewürgt, einfach weil die Folge schon so lang wurde und da hast du sofort die Hand gehoben. Aber nein, wir müssen ja noch über die Putze reden und alles, was dann noch kommt. Und das machen wir genau jetzt, feuerfrei, Dirk.
Wunderbar. Danke, Marc. Ja, wir hatten ja, wie vom Marc schon besprochen, über Bodensystem, Mauerwerkssystem in der letzten Folge gesprochen. Dann sind eigentlich nur noch zwei Systeme über, die wir in unserem Muschelkalk-Portfolio haben. Einmal das Putzsystem und das Spritz- und Verpresssystem. Mhm. Ich möchte noch mal vorab stellen, dass wir alle Produkte auch entsprechend der notwendigen Anwendung, was die Struktur, die Oberflächengestaltung verändern können, auch untereinander mischen. Das nur erstmal vorab, weil das jetzt in dem Putzsystem wahrscheinlich, oder das wird hier anklingen. Mhm. Also das Putzsystem, das ganz normale, besteht, so wie die anderen zementhaltigen Putzsysteme auch, aus Vorspritzmörtel, Unterputz und Oberputz. Da gibt es noch die Möglichkeit des Einsatzes des Feinputzes. Mhm. Der wird meistens dort eingesetzt, wo eben sehr, sehr feine Strukturen notwendig sind, wo glatte Oberflächen erforderlich sind, dort, wo Restauratoren Stuckarbeiten ausführen, mhm, wo sie an plastischen Objekten arbeiten. Das kann alles mit dem Feinputz hergestellt werden. Mhm. Angefangen von dem Vorspritzmörtel. Das ist die erste Komponente, die eigentlich aufgetragen werden muss, wenn man etwas putzt. Entweder neu oder auch repariert. Selbst bei Reparaturen bestehe ich darauf, wenn ich das so mal so sagen darf, oder berate so, ja, dass, letztendlich, ich kann nur beraten, wie es ausgeführt wird, müssen die Bauherren letztendlich entscheiden. Naja, aber jedenfalls empfehle ich immer den Vorspritzmörtel als erstes mit aufzubringen, weil das die wichtigste Komponente ist, die nämlich die Haftzugfestigkeit, mhm, zu dem alten Bestand herstellt oder auch zum Neubau. So, und danach wird dann der Unterputz aufgetragen. Vor jedem Arbeitsgang wird immer vorgenässt, mhm, oder muss vorgenässt werden. Und zwar aus folgendem Grunde. Einmal, wie wir schon in der ersten Folge gesehen oder gehört haben, in erster Linie ja auch, dass wir eine Staubfreiheit des Mauerwerks garantieren müssen. Und das gelingt eigentlich nur, wenn wir da vorher mit Wasser rübergehen. Mhm. Und das ist in dem Vorspritzmörtel ganz wichtig, weil wir sonst eine Art, so eine Schleimschicht sich entwickelt, also ein Schmierfilm zwischen dem Mörtel und dem alten Mauerwerksbestand. Und der muss eigentlich abgewaschen werden. So, dann haben wir jetzt den Vorspritzmörtel aufgetragen, flächendeckend, aber dünn. Ich sage immer so, 2 mm in der Stärke reicht. Dies kann man natürlich nicht genau einhalten, aber das Wichtige ist, dass er überall drauf ist. Früher gab es mal so eine Meinung, dass man sagt, ja, netzförmig, so und so viel Prozent nur, aber das ist eigentlich nicht das, was bei uns zum Erfolg führt. Ja. So, wenn das ausgehärtet ist, dieser Vorspritzmörtel, diese 2 mm, dann muss wieder vorgenässt werden. Also bei jedem Arbeitsgang mit Muschelkalk vornässen. Und jetzt erkläre ich auch, warum. Und zwar, wenn du einen ausgehärteten Mörtel beim Muschelkalk vornässt, dann geht der wieder, dann atmet der dehnt sich auf sozusagen. Er nimmt Feuchtigkeit auf, die kann er ja aufnehmen. Das ist ja der Riesenvorteil. Und in dem Moment, wo er die Feuchtigkeit bekommt und sie aufnimmt, da öffnen sich die Poren. Und wenn wir das mal bildlich verstellen wollen oder vorstellen, das heißt, diese Poren öffnen sich für den nächsten Mörtel, der dort aufgetragen wird. Der hat ja auch geöffnete Poren. Das heißt, wir haben 2 Komponenten, die offen sind, die sich miteinander verbinden. Und eine bessere Verbindung gibt es eigentlich nicht. So, und deswegen immer das gute Vornässen und dann mit dem anderen Mörtel oben rauf. Denn würden wir den so 15 mm auftragen, dann muss das eben auch ausgehärtet werden. Man sagt ganz normal, pro Millimeter Auftragsstärke einen Tag zum Aushärten. Das ist so eine Faustregel. Die zählt aber eigentlich für alle Mörtelprodukte. So, und dann wird der Oberputz aufgetragen, natürlich auch nach dem Vornässen. Und das reicht in der Regel so 1 cm für den Außenputz. Aber bei den Putzen gibt es ja unwahrscheinlich viele Ausführungsvarianten und auch Anforderungsprofile. Wir haben im historischen Sinne, das gab früher auch nicht anders, diese Grundputze eigentlich nur. Vorspritzmörtel, Unterputz, Oberputz. So, und wenn man das anders gestalten will, dann muss man die, wie ich eingangs sagte, kombinieren. Deswegen hatte ich das auch erwähnt.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel einen Kratzputz herstellen wollen, das musste ich vor ein paar Jahren dort ausprobieren. Das haben wir auch erfolgreich zu Ende gebracht in Hamburg. An der Max-Brauer-Allee, die Nürgard-Stiftung, wenn man da mal hinfahren möchte.
Zweiter Touristik-Tipp. Im ersten Podcast haben wir auch schon einen Touristik-Tipp gegeben.
Genau. Ja, genau, das wäre der zweite Tipp, nach dem Pisa und Suhusen. Ja. Das ist eine, die nennt sich Nürgard-Stiftung. Das ist ein Gebäudekomplex aus mehreren Häusern. Die wurden damals gebaut von einer, Gemeinschaft oder Stiftung der Kapitäne, der fahrenden Kapitäne früher. Und wenn die verblichen sind, dann bleibt ja üblicherweise eine Witwe übrig. Und die wollten ja auch irgendwie abgesichert sein. Und die haben dort dann ihre Wohnung bezogen, nachdem ihr Mann auf See geblieben ist oder wie auch immer.
Ja.
So, und dort hat der Architekt die Aufgabe gestellt, also diese Putze komplett runter. Und wir wollen aber hier einen historischen Kratzputz wieder haben. Jetzt sehen wir aber, in unserem Putzsystem gibt es sowas nicht. Bei unserer Schwesterfirma Sakret, da gibt es wohl ein Produkt, Kratzputz, aber das haben wir hier explizit bei uns nicht. So, dass wir dort eine Lösung finden mussten. Ein Kratzputz zeichnet sich dadurch aus, dass er eine bestimmte Oberflächenstruktur hat und auch eine sehr grobe Körnung. So, und dann haben wir dort Folgendes zur Ausführung gebracht. Den Vorspritzmörtel, den ich ja vorhin erwähnt hatte, der unbedingt wichtig ist, dort aufgebracht, flächendeckend, dünn und flächendeckend, dann wieder vorgenässt, dann den ganz normalen Unterputz in der Stärke von 1,5 cm aufgetragen, aushärten lassen und jetzt, um eben die letzte Lage in der Struktur eines Kratzputzes herzustellen, haben wir nicht den Oberputz eingesetzt, sondern nochmal den Unterputzmörtel, weil der eine andere Körnung hat als der Oberputz und den nicht nur 1 cm, sondern 2 cm aufgetragen, weil wir jetzt mit einem Nagelbrett, das haben wir da auch ausprobiert und angefertigt, mit einem Nagelbrett dann die Oberfläche abgerieben haben, bevor der karbonatisiert ist. Also wir mussten da einen bestimmten Zeitpunkt abwarten, wo der noch ausreibbar ist mit dem Nagelbrett und noch nicht zu hart ist, aber auch nicht zu weich, dass das alles wieder runterfällt. Naja, und da haben wir dann mit dem Nagelbrett die Struktur des Kratzputzes hergestellt und alle waren dort sehr, sehr zufrieden. Ich wollte damit nur sagen, dass man mit den verschiedenen Produkten untereinander die so kombinieren kann, dass wir immer irgendwie eine Lösung finden, um den Auftraggeber damit zufriedenzustellen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Das heißt, selbst wenn man in unserem Standardprogramm auf den ersten Blick vielleicht nicht oder zumindest meint, das nicht zu finden, was man benötigt, kontaktieren, fragen und wir beraten dahingehend und schauen, welche Möglichkeiten wir dann noch in petto haben.
Ganz genau. Wenn mich Architekturbüros anrufen oder Planungsbüros oder sowas und ihre Probleme schildern, dann sage ich, ja, wir können uns das gerne unterhalten und ich kann Ihnen gern was empfehlen, aber ich mache das sehr, sehr ungern am Telefon. Mhm. Mir liegt es immer sehr am Herzen, dass man sich das vor Ort anguckt, das Objekt, und wir dann gemeinsam eine Lösung erarbeiten, um zu sagen, so und so sieht das aus. In meinen 27 Jahren habe ich so viel, seitdem ich das mache, das sind über 27 Jahre jetzt, so viel gesehen und erlebt und dort auch durchgeführt, dass ich da immer Hinweise geben kann, was man vielleicht besser machen kann oder wie was anders ist. Weil man sieht am Bauwerk eine größere Fläche und auch oft andere Ursachen für die Schäden, als der Architekt mir das am Telefon schildern kann. Und das wird auch meistens gerne angenommen, sodass wir die Beratung oder ich die Beratung dort vor Ort dann durchführen kann und wir werden dort oder finden dort immer eine Lösung, die zufriedenstellend ist.
Auf jeden Fall. Und du hattest ja auch in der ersten Folge erzählt, auch 20 Jahre her mindestens, wo es Probleme gab und wir uns als der Hersteller des Mörtels gefragt haben, liegt es an uns und genau. Die Ziegelhersteller haben sich gefragt, liegt es an denen. Jeder hat seine Hausaufgaben gemacht, ist zum Schluss gekommen, nee, an mir liegt es nicht. Und dann ist man zusammen zur Baustelle gefahren, hat sich das dann wirklich auch mal auf verschiedenen Baustellen angeguckt. Wie werden beide Produkte in Kombination verarbeitet? Und da ist man dann eben halt drauf gegangen, okay, das hatte durchaus seine Ursache in der Verarbeitung, sprich, dass damit Wasser gespart wurde, dass man ein bisschen ängstlich war, einfach weil man nicht die Erfahrung mit dem Produkt hatte und wo dann auch wieder ein neues Produkt im Grunde als Antwort kreiert wurde, das noch einfacher in der Verarbeitung war, eben halt der maschinenfähige Mörtel. Heißt, also wie gesagt, vor Ort angucken. Wir hatten auch über die Anwendungstechnik im ersten Podcast, in der ersten Folge gesprochen. Also wie gesagt, wir haben alle Möglichkeiten, die wir auch gerne unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Genau. Was ich ja eingangs sagte und du auch nochmal jetzt wiederholt hast, Marc, dass wir immer bemüht sind, Argumente zu treffen für das möglichst beste Ergebnis des Bauherrn. Und so ist es auch, wenn mich die Architekten anrufen und sagen, ja, wir haben hier ein Objekt, das ist stark versalzen. Was können wir da machen? Können wir da Ihre Produkte einsetzen? Dann frage ich erstmal, ja, haben Sie das Mauerwerk dort untersuchen lassen nach wasserlöslichen Salzen, nach den Hauptgruppen Nitrat, Sulfat oder Chlorid? Weil das ist ganz, ganz wichtig. Man muss etwas vorliegen haben, das Mauerwerk untersucht haben, um Schlussfolgerungen für die Sanierung ziehen zu können. Und aufgrund dessen, weil diese Aussage so eminent wichtig ist, hatte ich auch jetzt vor 24 Jahren oder 23 Jahren damals mit starken Drängen darum gebeten, dass wir unsere Mörtel auf Salzstabilität untersuchen lassen. Das war ein sehr teures und aufwendiges Verfahren, die wir dort damals durchgeführt haben. Und da musste ich viel Überzeugungsarbeit bei meinem damaligen Geschäftsführer leisten, um diese Genehmigung zu erhalten. Aber für mich war es oder ist es immer noch sehr, sehr wichtig, dass ich eine konkrete Aussage bei den Planungs- und Architekturbüros, Kirchenbauämtern, Landesbauämtern, Landesdenkmalämtern treffen kann, wenn es darum geht, ist unser Mörtel dafür einsetzbar? Und bei diesen Untersuchungen nach Salz, auf die Salzbeständigkeit, kann ich jetzt antworten, wenn die Planer ihre Untersuchungsergebnisse von den Instituten vorliegen haben mit der Konzentration der Salzbestände, dass ich sagen kann, ja, wir können den einsetzen oder nein, können wir nicht. Wir müssen begleitende Maßnahmen dort organisieren, bis wir auf bestimmte Werte runterkommen, um das dort durchzuführen. Und diese Untersuchungen haben wir sowohl im Feldversuch in Berlin-Adlershof gemacht damals, als auch parallel an echten Objekten während der Sanierungsphase in Stralsund. Das ist eine Hansestadt, Weltkulturerbe, und da ist ja unwahrscheinlich viel auch an Versalzung der Mauerwerke, und dies parallel kombiniert haben wir dann dort auf wissenschaftliche Beine gestellt, und letztendlich haben die Ergebnisse dahin geführt, dass wir gesehen haben, dass wir mit unseren Muschelkalkmörtel hochsalzstabile Produkte haben, und zwar salzstabiler als die Sanierputze und Saniermörtel, die die Kollegen von der Zementbranche herstellen.
Wahnsinn.
Die sind wesentlich eher mit Salz, durch Salz zerstört als der Muschelkalkmörtel. Und da habe ich auch gleich eine kleine Erklärung für. Die ist allerdings jetzt nicht wissenschaftlich begründet, aber das ist das Einzige, was man da denken kann. Denn die Muschel ist ja ihr Leben lang Salzwasser ausgesetzt gewesen, die Schale. Und das ist ja unser Ausgangsrohstoff für das Bindemittel, was wir brennen. Und demzufolge kann ich mir das nur so vorstellen, dass das die Hauptursache ist, warum der nicht kaputt gehen kann, ja, oder nicht in dieser Grenze zerstört werden kann. Da habe ich gleich, du hattest mir im Vorfeld zu dieser Aufnahme noch mal kurz an die Hand gelegt, ob ich vielleicht noch mal ein oder zwei Sachen erzählen kann.
Ja, wäre super interessant.
Was ich so erlebt habe, und da kommt das jetzt sehr, sehr gut zum Tragen.
Ja.
Also diese hohe Salzstabilität des Mörtels vor, ich weiß es nicht, 15 Jahren oder 20 Jahren oder sowas. Ich glaube eher 15 Jahre war das. Da hatte mich dort auch ein Architekturbüro aus Berlin zur Beratung angefordert. Und es ging um die Sanierung des Haupt- und Landgestütes in Neustadt an der Dosse.
Okay.
Das ist ein Riesengestüt, das existiert natürlich heute auch noch. Und dort sollten die ganzen Pferdeställe saniert werden.
Ja.
Das Stallmeisterhaus, das Hauptgebäudehaus und sämtliche Pferdeställe innen und außen. Das heißt, alle Putze runter, alle Putze wieder neu rauf. Das ist das größte Objekt, was ich bis jetzt beraten und begleitet habe, bis zum guten Abschluss. Das sind über 50.000 Quadratmeter Putz damals gewesen.
Wahnsinn.
Also war wirklich Wahnsinn. Und dort war ich dann eben bei den ersten Gesprächen in Berlin. Riesenarchitekturbüro, musste dort ja unser Produkt vorstellen und ja, alles in Ordnung. Und die haben mir aber nicht so recht geglaubt, was ich so erzählt habe. Und dann, das habe ich im Nachhinein mitbekommen, haben sie mir auch bei der nächsten Vorstellung, denn ich war da ein paar Mal da, erzählt, dass sie anschließend mit einem Professor aus Frankfurt am Main nochmal sprechen mussten, ob der das bestätigen kann, was ich erzählt habe. Und das ging so ein paar Mal hin und her, nicht nur mit einem Professor, sondern in mehreren von irgendwelchen Hochschulen. Und dann haben die letztendlich gesagt, ja, also das, was er dort erzählt hat, das kann alles hinhauen, ne? Also die waren sich da nicht ganz sicher. Und es ist ja eine riesen Anlage, die dort beauftragt werden sollte. Und dann haben wir dann letztendlich gesagt, ja, okay, das machen wir mit dem Muschelkalkmörtel. Dann haben wir dort eine Probefläche angelegt und die wurde dann nach einem halben Jahr begutachtet, sah alles gut aus, super. So, und jetzt haben die aber parallel dazu sehr viele Mauerwerksuntersuchungen dort durchgeführt in Neustadt.
Okay.
Kernbohrungen vom Putz und von den Steinen, die da drin sind, im Innenbereich, Außenbereich. Und es kam dort letztendlich zum Ergebnis, dass eine sehr, sehr hohe Nitratbelastung dort vorhanden ist. Durch den Urin der Pferde natürlich. Und wenn das da 150 Jahre oder so war dort.
Ja, natürlich, das ist ja das Erste, was einem in den Sinn kommt. Ja.
Genau, so. Und die Belastung war aber so hoch, dass ich für mich sagte, oh, jetzt wird es aber eng für unseren Muschelkalkmörtel.
Okay.
Da waren Prozente von ungefähr 1,6%. Das ist sehr, sehr hoch. So, und dann haben wir da gesagt, ja, wir müssen da irgendwas machen. Jetzt haben wir schon, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahre war das schon, diese Vorbereitungsphase dort und die ewigen Diskussionen, die ja auch notwendig waren und auch gut. Ich habe gesagt, jetzt haben wir so viel Zeit verloren. Das war so Ende Sommer. Ich sage, dann mache ich jetzt folgenden Vorschlag für diese Herabsetzung des Nitratgehaltes. Wir schmeißen alle Türen, alle Fenster hier raus, in allen Gebäuden. kloppen den Putz innen und außen komplett ab, lassen die Türen über Winter und Fenster auch so offen, dass hier ständig alles durchzieht und wir versuchen, möglichst viel Feuchtigkeit rauszukriegen. Denn wenn der feuchte Haushalt im Mauerwerk relativ gering ist, dann gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass die wasserlöslichen Salze in Bewegung kommen. Wenn die Feuchtigkeit entzogen wird, dann wird da nicht so viel passieren und dann wird der Schaden nicht so groß sein. Und was natürlich noch dazu kommt, dass durch das Austrockenverhalten auch die wasserlöslichen Salze nach außen mit gefördert werden. Und die konnten wir dann abwaschen von den Oberflächen. Nicht abwaschen, abfegen von den Oberflächen. So, und das haben wir dann auch gemacht. Und dann, das war dann im Oktober oder sowas, da wurde dann alles, Putze runter. Und im Frühjahr, April oder sowas, haben wir dann nochmal geguckt. Dann haben wir gesagt, ja, ist in Ordnung. Die Feuchtigkeit ist relativ weit vorausgeschritten. Das heißt, wir könnten jetzt anfangen. Ich sage, na, jetzt aber erstmal nochmal prüfen, ob wir hier die Nitrate so weit runtergebracht haben. Ja. Und dann haben die an den riskanten Stellen dort nochmal, wo die sehr hoch waren, nochmal eine Probe gemacht. Und die waren da wieder nicht so hoch wie davor, aber lagen auch bei 0,7, 0,6%. So, und da sagt er,
was immer noch dann noch ein Bereich wäre, wo du sagst,
ja, bis 0,5, so 0,6 ja, okay. Hält der Muschelkalk das aus, aber es war stellenweise auch noch höher. So, dann habe ich gesagt, wir brauchen jetzt nicht ständig Untersuchungen durchführen, weil das ja auch ein Kostenfaktor ist, die ganzen Stallanlagen dort untersuchen. Und ich sage, wir machen das anders. Wir haben uns ja jetzt entschieden, dass wir den Muschelkalk insgesamt dort auftragen. Und der Muschelkalk hat auch noch eine Eigenschaft, der zeigt nämlich die vorhandenen wasserlöslichen Salze mit den entsprechenden Feuchtegehalten im Mauerwerk an. Das heißt übersetzt, ich schlage vor, wir werden auf allen 50.000 Quadratmetern den Vorspritzmörtel nicht nur dünn, 2 mm auftragen, sondern 5. Mhm. Und dann warten wir 10 Tage und dann treffen wir uns hier nochmal und dann gucken wir uns das alles an. Und dort, wo dann an den Steinen oder wo an den Stellen das ersichtlich ist, dass das dort blau oder grün sich verfärbt, die Steine, die müssen getauscht werden, weil dort ist der Nitratgehalt so hoch, dass da kein Putz drauf hält. Mhm. So, und dem sind sie gefolgt. Dann haben wir uns das angeguckt und bei diesen 50.000 Quadratmeter letztendlich brauchten wir an Steinen nur tauschen, ich weiß es nicht mehr genau, aber höchstens 50 Quadratmeter.
Okay.
Und das war natürlich ein riesen ökonomischer Vorteil. Dieses Austauschen dieser 50 Quadratmeter war eigentlich ein Peanuts für das Bauvorhaben, anstatt dort einen Schweizer Käse draus zu machen, durch die Prüfverfahren, ja, wie viel Salz in jedem, ja, Quadratmeter dort rumhängt.
Wobei, naja, man da natürlich zu sagen muss, ist schon natürlich, also da kann ich schon verstehen, dass man darüber auch erstmal nachdenken muss. Na, also diese Masse an Material aufzubringen.
Ja,
Da muss aber man letztendlich schon überzeugt sein vom Weg.
Ja? Hat das aber auch unwahrscheinlich viel gebracht, ja, weil danach hast du die Aussage gehabt, ja, wo können wir problemlos mit dem Muschelkalkmörtel arbeiten und wo nicht. Und diese kleinen Flächen, wo das nicht möglich war, da wurde dann Steinaustausch vorgenommen, ja, und dann wurde komplett übergeputzt. Das war so mal eine Sache, weswegen ich damals vor allem auch angestrebt habe, dass wir eine Aussage treffen können, wie salzbelastbar unsere Muschelkalkprodukte sind. Sind wir übrigens, um das anzumerken, soweit ich das weiß, der Einzige in Deutschland, der über solche Ergebnisse verfügen kann und die vorlegen kann. Ja, dann habe ich noch ein schönes Erlebnis gehabt, aber das ist auch immer wieder im Zusammenhang zu sehen, wenn wir mal überlegen, zu welchen Leistungen unsere Vorfahren mit den Bauwerken eigentlich in der Lage waren. Wenn wir uns die großen Kathedralen angucken oder jetzt die in Paris, die da abgebrannt ist, und wieder Notre Dame wieder aufgebaut wird und so, wie die das machen konnten. Und auch in Deutschland haben wir ja viele riesige Gebäude, wie genau die da gearbeitet haben und was die eigentlich an Bauphysik damals schon umgesetzt hatten, ohne dass wir da vielleicht noch irgendwie dran gedacht hatten. Das ist jetzt erst alles groß aufgekommen. Ich denke da an Horizontalsperren, ich denke da an Fußbodenheizung, die gab es damals auch schon im 15., 16. Jahrhundert. Vielleicht die Horizontalsperre einmal zu erwähnen. Da haben wir in einem Umgebungsmauer oder Umfassungsmauer eines Schlosses in Mecklenburg-Vorpommern aus dem 16. Jahrhundert dort die Mauer analysiert und in einer Höhe von ungefähr 30 Zentimeter oberhalb des Erdbodens dort eine Horizontalsperre entdeckt. Und die haben das damals dahingehend als Horizontalsperre errichtet oder aufgebaut, dass sie eine Unmenge an Weinflaschen wahrscheinlich, Weinflaschen zerschlagen haben und die Scherben von den Flaschen übereinander geschichtet. Und zwar in der Höhe von, sag mal so, 4 Zentimeter, 3 bis 4 Zentimeter übereinander. Und dann in der Breite der Mauer, die war da, weiß ich, 40 Zentimeter, diese Außenmauer. Und das ist natürlich sehr beeindruckend, wie die sich geholfen haben mit den Mitteln, die damals hatten. Dadurch ist natürlich überhaupt kein Wasser dort durchgesickert nach oben. Es war ja keine Möglichkeit, dass dort Feuchtigkeit hochwandern kann. Ne?
Ja, schon Wahnsinn, was man da so sieht.
Das ist Wahnsinn. Viele, viele, viele Sachen oder auch so im Nachhinein. Also ich kann da so viel drüber erzählen. Da könnten wir nochmal für Besonderheiten nochmal einen Podcast drehen.
Ich nehme dein Angebot gerne an.
Was da alles möglich ist. Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr spannend. Dann das Putzsystem. Ich hatte eingangs noch erwähnt, diesen Feinputz. Der wird, wie gesagt, eben sehr, sehr oft auch genommen für feine Stuckarbeiten und sehr, sehr feine ausgeführte Filzoberflächen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele, die mit der Verarbeitung des Muschelkalk dort zu hervorragenden Ergebnissen geführt haben. Eingedenk dessen Sgraffito-Technik, die viele Restauratoren noch kennen und ausführen und sowas. Und da gibt es auch einige Beispiele, sehr, sehr schicke Fassaden, die in dieser Technik ausgeführt worden sind. Mhm. Und dann kommen wir zu dem nächsten System, das ist das Spritz- und Verpresssystem. Zum Verpresssystem gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das ist ein ganz, ganz feiner Injektionsmörtel mit einer Körnung von maximal 0,5 Millimeter. Und der wird entweder drucklos in zweischaligen Mauerwerk, wo das dann aufgefüllt werden soll, reingegossen oder eben, wenn dort Risse sind und man das nur mit Druck einarbeiten kann, entweder mit einer Handpresse oder mit einer hydraulischen Presse, dass das dann eingearbeitet wird. Das wird eigentlich ziemlich selten genommen. Vielmehr kommt ab und zu zum Einsatz das Spritzsystem. Spritzsystem dahingehend, weil wir da uns angelehnt haben an das Trockenspritzen im Tunnelbau. Mhm. Das haben wir jetzt auch dafür genommen, dass wir zum Beispiel tiefe oder breite Fugen oder tiefe und schmale Fugen ausfugen können. Und das machen wir im Trockenspritzverfahren. In erster Linie wird das dort eingesetzt oder empfehle ich das dort, wo Bruchsteinmauerwerk ist, wo du schmale Fugen hast, aber sehr, sehr tief, 30, 40, 50 Zentimeter. Oder eben, das ist auch in jedem Jahr, haben wir da ein, zwei Objekte von im Feldsteinbau, also Feldsteinkirchen, Feldsteinfundamente, wenn die ausgewaschen sind über Laufe von mehreren Jahrhunderten und die werden saniert, dann hast du oft 20 Zentimeter, 10 Zentimeter breite Fugen und nicht selten 60, 70 Zentimeter tief aufgrund der Stärke des Mauerwerks. Ja. Wenn man sich dann mal vorstellt, wie ewig lange das dauern würde, wenn man das händisch ausfugt, du kannst ja immer nur 3-4 Zentimeter einfugen, dann musst du warten, bis es ausgehärtet ist, damit wieder vorgenässt und wieder 4 Zentimeter und so weiter. Das würde ein Jahr dauern, bis du da das vernünftig ausgearbeitet hast. Und dann haben wir gesagt, wir können das auch mit einer anderen Technologie machen. Und das ist das Trockenspritzverfahren. Ihr merkt, wir versuchen auch Maschinentechnik in verschiedenen Bereichen des Muschelkalk-Portfolios einzubinden, um zu positiven Effekten zu gelangen. Ja. Und das ist jetzt auch hier einfach der Fall. Und das Spritzsystem ist eben dahingehend so positiv, dass wir selbst eine Fuge, die 50 cm tief ist und 10 cm breit im Feldsteinbereich, in einem einzigen Arbeitsgang ausfugen können. Wir spritzen das in einem Arbeitsgang zu, bis an die Fugenoberfläche. Und dann hören wir natürlich auf, weil weiter brauchen wir nicht spritzen. Das hat folgenden Vorteil. Einmal, dass du das in einem einzigen Arbeitsgang realisieren kannst. Ein unwahrscheinlich ökonomischer Vorteil. Das nächste, du hast eine sofortige Stabilität im Mauerwerk. Wenn ihr euch vorstellt, diese Blombe von 20 cm mal 80 cm oder 70 in der Tiefe an Mörtel, wenn wir dort aufhören zu spritzen, kriegen wir den Daumen nicht mehr in den Mörtel reingesteckt. So eine Frühfestigkeit entwickelt er dadurch, dass wir mit einer konkreten Menge Wasser dort arbeiten, aber eben, dass das Material mit Druck eingebracht wird. Mhm. Diese Packungsdichte ist dort wesentlich dichter als bei der händischen Verfugung. So, und dann wird das natürlich nachträglich dann abgestrahlt, um die Steine wieder abzuwaschen. Das staubt er natürlich auch dort. Und das wäre dann die Problematik, oder nicht die Problematik, die ja, das Verfahren des Spritzsystems oder des.
Dann ist wieder Ruhe für ein paar Jahrhunderte.
Für ein paar Jahrhunderte ist wieder Ruhe. Ich sage ja auch immer, für mich ist es schade, dass ich immer nur das Material an einer Baustelle einmal verkaufen darf.
Ja.
Weil das ist wirklich so. Wenn wir da etwas sanieren und die machen das vernünftig, um das mal so zu sagen, haben wir dort keine Möglichkeit, in 5 Jahren nochmal was zu verkaufen.
Das erlebt keiner mehr von uns, ne?
Aber das erlebt. Das fragen die auch oft. Ja, Mensch, wie lange hält das? Wann müssen wir denn wieder ran dort? Ich sage, wenn Sie das mit dem Muschelkalk machen und so, wie wir das vorgeschlagen haben, werden wir das alle nicht mehr erleben, dass da nochmal jemand ran muss.
Ne? Auch nicht die nächsten 2, 3 Generationen.
Auch nicht, nein. Nee. Gar keinen Fall. Na gut, das wäre jetzt, Marc, dann habe ich hiermit die ganzen Produktgruppen vorgestellt. Ich fasse die nochmal zusammen.
Ja,
einmal das Bodensystem, dann das Mauerwerksystem, dann das Putzsystem und das Spritz- und Verpresssystem. Damit können wir eigentlich alles abdecken, was die Sanierung betrifft, den Neuaufbau oder auch, was ich eingangs angesprochen hatte bei der ersten Podcast-Sendung mit dem Neubau von Gebäuden, was die Fassadengestaltung betrifft.
Ja, und eben halt in der geschickten Kombination oder Mischung eben halt auch Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht durch das Portfolio abgedeckt sind. Also hattest du ja ein schönes Beispiel
genannt,
ja. Ne, wo ihr den Kratzbock also, zum Beispiel hergestellt habt.
Man kann das kombinieren, die Produkte. Und da finden wir auch etwas, viele, viele Sachen. Ich kann da auch wieder nur ein Beispiel noch nennen, fällt mir gerade ein. Ein Schloss auch in Mecklenburg-Vorpommern, ein sehr großes Schloss, und zwar die Urahnen des jetzigen Schlossbesitzers, die sind zu Reichtum gekommen mit der Glasherstellung. Mhm. Also wieder, was ich vorhin sagte, Weinflaschen. Mhm. Für Horizontalsperre zum Beispiel. Ja, genau. Nee, natürlich zum Weintrinken. So, und die wollten die jetzigen Besitzer nach außen darstellen, dass ihre Ahnen mit Glasflaschen oder mit Glasherstellung eben reich geworden sind. In erster Linie waren das Flaschen, die da hergestellt worden sind. Ja, und dann, ja, wie kriegen wir das umgesetzt? Haben wir dann auch da am Tisch gesessen, meistens bei Kaffee und Tee, und drüber gegrübelt. Und dann irgendeiner hatte gesagt, ich glaube, der Architekt war das, ja, dann lasst uns doch eine Glasfassade dort herstellen. Nicht in dem Sinn, wo wir jetzt alle dran denken, Stahl und Glas in einem, nein. Der Putz von uns und außen haben wir dann zerbrochenes Glas mit eingearbeitet in den Außenputz, sodass das gesamte Schloss dort wie Glassplitter aussieht, also richtig eine Glasstruktur sozusagen hat, die Oberfläche. Und also ein Grünglas, das war so grün und bläulich, was die früher herstellen konnten. Da haben die Bauherren dann gesucht und die Architekten, wo die solche Gläser noch herkriegen können. Ihr könnt euch vorstellen, das waren natürlich riesige Mengen, die wir dort kaputtgeschlagen haben. Und dann letztendlich in die letzte Putzlage dort eingearbeitet, sauber gewaschen. Und so steht das Schloss jetzt und sieht sehr, sehr schön aus. Ja, das vielleicht noch als kleine Anmerkung. Ja, es gibt viele schöne Sachen, die ich da erlebt habe in dem.
Komme ich denn eigentlich bei der Sanierung, also wie gesagt, wir haben alle gelernt, dass unsere Muschelkalkprodukte Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke, aber auch im Neubau Anwendung finden. Komme ich denn bei der Sanierung der alten Struktur eigentlich um Muschelkalk herum?
Also
ich spiele so auf nicht. Zementhaltige Produkte an.
Ja, also wenn wir da den Vergleich anstellen, hat ein zementhaltiges Produkt keine Chance. Das Einzige, wo der Muschelkalk nicht für geeignet ist, das ist für statische Belange. Wenn man zum Beispiel Brücken baut oder Betonüberstrebung und sowas, wenn man das nur gießen will. Es gibt natürlich auch zum Vermauern Bögen oder sowas, Viadukte, da kann man den Muschelkalk nehmen, aber so als Betonersatz geht das natürlich nicht. Mhm. Warum kein Zement? Das liegt auf der Hand, weil der Zement, wenn der mit alten Baustoffen, mit Backstein zusammengefügt wird, ist das sogar schädlich für das Bauwerk selbst und für den Stein. Es gibt so viele Beispiele, da habe ich auch viele Fotografien gemacht, dass durch falsche Verwendung von Fugen oder Mauermörteln die Steine komplett zerstört werden. Es stehen nachher nur noch die zementgebundenen Fugen dort. Die Steine sind schon gar nicht mehr zu sehen. Das ist in 4-5 Zentimeter ist nur noch das Gerippe von dem Fugenmörtel zu sehen und von dem Mauermörtel. Ja. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, weil die Eigenschaften total gegenläufig sind, sowohl der Steine und dem zementhaltigen Produkt. Das funktioniert nicht. Und dann kommst du eigentlich nicht umhin, auf solche Produkte auszuweichen, die eben aus reinem Kalk bestehen. Da gibt es noch andere Produkte weltweit, aber für uns natürlich ist das beste und wirksamste Produkt Muschelkalk.
Genau. Sollen andere ihre Podcasts über ihre Produkte machen?
Richtig.
Wir sprechen hier über Muschelkalk. Ja, und wir haben, also ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Außer dir liegt noch was am Herzen. Also ich könnte dir stundenlang zuhören. Und ich habe mitbekommen, Notiz habe ich mir gemacht, dass du schon eine dritte Folge angeboten hast. Aber da geben wir dir jetzt erstmal Pause, dass auch wieder andere Kollegen zur Sprache kommen. Eigentlich könnten wir also Muschelkalkfolge um Muschelkalkfolge drehen. Und ich habe ja immer gesagt, wir gerade hier im Marktmanagement, wir sind riesen Muschelkalk-Fans. Und also die Begeisterung ist sicherlich nach zwei Folgen noch gewachsen. Ja.
Also, das ehrt euch, Marc.
Nee, das ist wirklich, das sind tolle Produkte und wie gesagt, auch die Anwendung ist natürlich toll. Ja, auch Neubau, ja, es geht, aber ich habe immer so diese alten Schlösser und Kirchen vor Augen und so weiter. Toll. Aber wie gesagt,
ja,
auch im Neubau.
Ne? Und vor allem, wenn man das auch sieht, das Ergebnis oder sowas, der sehr vielen Schlösser, die wir schon saniert haben und Burgen, Festungen und ach, was ich da alles aufzählen könnte. Ja. Wenn man da immer mal wieder vorbeifährt oder sowas, wird einem warm ums Herz und man erinnert sich daran, wie man da damals mit den Architekten da rumgelaufen ist und mit dem Bauunternehmen und wie da was gemacht worden ist und welche Probleme es da gab und welche Fledermäuse umgesetzt werden mussten und was es allen möglichen Sachen gibt. Wasserbauwerke und naja.
Und diese Reise kann man auch virtuell machen, indem man uns folgt. Social Media ist Marbus natürlich vertreten. Facebook, Instagram und Co. Aber auch, wir haben es in der ersten Folge mehrfach genannt, darum hier auch nochmal der Hinweis auf unsere Webseite marbus.de, wo man nicht nur Informationen mannigfaltige zu den Muschelkalkprodukten findet, sondern auch zu den anderen Produkten, ja, die Marbus anbietet. Wir sind ja auch die Experten, für die Pflasterfläche. Ja. Aber auch, und das war auch ein Hinweis von dir, Dirk, natürlich auch dann sieht, ne, unter Kontakte, ja, wer für innerhalb der Bundesrepublik, ne, welcher Kollege da angesprochen werden kann, wenn man sich dann für diese Produkte oder die anderen Produkte interessiert. Und auch dort findet man natürlich Referenzen, Objekte, nicht alle, die du begleitet hast, aber zumindest, sage ich mal, eine kleine Auswahl.
Ja.
Super. Dirk, vielen Dank.
Marc, ich danke dir.
Ja, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und das gleiche unseren Hörerinnen und Hörern. Und dann sagen wir mal einfach zusammen Tschüss und ich freue mich auf eine dritte Folge irgendwann. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Mach's gut.